Deutschlandfunk, Andruck.
Dina Netz ist am Mikrofon. Willkommen zum Magazin für politische Literatur. Wir sind emotionale Blobs auf zwei Beinen, also völlig von unseren Gefühlen dominiert. Das sagt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner und will mit ihrem neuen Buch »Radikal emotional« dazu beitragen, dass wir das akzeptieren lernen, auch für das politische Handeln. Bei Deutschlandfunk Kultur hat Maren Urner erklärt, wie sie das meint mit den Emotionen und den Fakten.
Ich finde, ein Bild ist ganz schön, um sich das vorzustellen, so ein bisschen wie so eine Tür, also oder eine Eintrittskarte. Die Emotionen öffnen quasi diese Tür und dann sind wir auch bereit, Fakten aufzunehmen, einzuarbeiten in unser bisheriges Weltbild, zu akzeptieren oder eben auch vielleicht darüber zu diskutieren. Aber wenn die Gefühlsebene nicht gegeben ist, dann prallen die Fakten quasi ab,
sagt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Während sie auf den Erfolg von positiven Erzählungen setzt, geht die US-amerikanische Politologin Rachel Bitticofer die Sache mit den Emotionen handfester an. Sie empfiehlt, in der politischen Auseinandersetzung die Samthandschuhe auszuziehen. Hit them where it hurts, heißt ihr Buch. Auf Deutsch etwa, trefft sie da, wo es wehtut. Zwei historische Bücher stellen wir vor, die kurze Geschichte des Deutschen Kaiserreichs von Katja Heuer und Uwe Wittstocks Auseinandersetzung mit der Flucht vieler deutscher Intellektueller nach Südfrankreich während des Zweiten Weltkriegs, Marseille 1940. Schließlich die Pariser Rabbinerin Delphine Orvilleur zeichnet in ihrem Essay »Comment ça va pas« ein Stimmungsbild unter jüdischen Französinnen und Franzosen. Politische Sachverhalte müssen klar und deutlich erklärt und vermittelt werden, dann werden sie den Menschen schon einleuchten. Emotionen dagegen haben in der Politik nichts zu suchen, meinen viele Wissenschaftlerinnen und Politiker. Allerdings ist die politische Auseinandersetzung in den vergangenen Jahren polarisierter, auch emotionaler geworden. Unser rationales Politikverständnis stehe angesichts der zahlreichen aktuellen Krisen in Frage, meint die Neurowissenschaftlerin Maren Urner deshalb und regt in ihrem neuen Buch »Radikal emotional« ein grundsätzliches Umdenken an. Denn Verstand und Emotion seien nicht voneinander zu trennen. Michael Mayer hat »Radikal emotional« gelesen und erläutert Maren Urners Argumentation zunächst anhand eines Zitats aus dem Buch.
Wir können nur rationale, also zielgerichtete Entscheidungen treffen, weil wir bestimmte Vorlieben und Werte haben. Und die sind immer durch Gefühle bestimmt. Nur weil wir, basierend auf unseren Gefühlslagen, unterscheiden, können wir uns für oder gegen etwas entscheiden. Genau genommen sind wir nichts anderes als emotionale Blobs auf zwei Beinen. Eines meiner Hauptanliegen in diesem Buch ist es, dass wir mit diesem Durcheinander besser umzugehen lernen. Der allererste Schritt dazu besteht entsprechend darin, anzuerkennen, dass wir als Menschen immer emotional sind und unsere Emotionen immer politisch sind.
Schreibt die Neuro- und Kognitionswissenschaftlerin Maren Urner in ihrem Vorwort. Das Buch »Radikal emotional« beschreibt in verständlicher Sprache, auch mit direkter Ansprache an die Leser und Leserinnen, worum es der Autorin und Wissenschaftlerin geht. Politische Aushandlungsprozesse, Entscheidungen, die unser aller Leben betreffen, und Erkenntnisprozesse nicht mehr nur rein rational zu betrachten, sondern sie mit unseren Emotionen zu verbinden und uns bewusst zu machen, wie wir entscheiden, was wir entscheiden und welche Konsequenzen das hat. Die Autorin unterteilt ihr Buch in drei große Oberbegriffe, die sie in Unterkapiteln auffächert. Urner spricht von
radikaler Aufmerksamkeit, radikaler Ehrlichkeit und radikaler Verbundenheit.
Und meint damit, angesichts der politischen Herausforderungen, Stichwort Klimawandel und Transformation, müsse man mehr positive Geschichten, Erfolge erzählen, um Menschen mitzunehmen. Dazu gehöre auch eine schonungslose Ehrlichkeit über eigene Denkmuster, Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Früher hätte man die Forderung nach einer radikalen Änderung Think Outside the Box genannt. Und schließlich radikale Verbundenheit, die künstliche Trennung zwischen Privatem und Gesellschaftlichem, zwischen Rationalem und Emotionalem müsse überwunden werden, fordert die Autorin. Nicht Politik versus Emotionen, sondern mit Emotionen, so ihr Credo. Doch wie erreicht man das nun, Emotionen in hochkomplexe politische Entscheidungsprozesse wie bei der Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaftsweise zu integrieren? Urner empfiehlt ihrer Leserschaft und damit auch politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen, die eigene Angst zu überwinden, etwa wenn es darum geht, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Radikale Ehrlichkeit werde nicht bestraft, sondern belohnt. Allerdings müsse man sich um eine positive Erzählung bemühen. Urner nennt Michelle Obama als Beispiel. Wo immer sie auftrat, verband sie ihre Botschaft mit einer emotionalen, positiven Erzählung. Selbst ihr Schlagwort gegen die Republikaner, When they go low, we go high, ist in diesem Kontext einzuordnen. Allerdings hat die positive Erzählung oft wenig Kraft in einem medialen Umfeld, das Negativität belohnt. Stichwort Algorithmen auf den Social-Media-Kanälen. Diesem Fakt widmet sich die Autorin in einem Unterkapitel. Auch hier bedürfe es mehr und stärker positiver Erzählungen. Und, so legt es die Autorin dar, es bedürfe auch eines Denkens, Sprechens und Handelns, das über die einzelne Gruppe hinausreicht.
Dabei geht es um mehr als Parteien, Religionen und Sport- oder Schützenvereine. Es geht um die Verbundenheit mit der eigenen Umgebung, die in jedem Moment unser Überleben ermöglicht. Es geht darum zu begreifen, dass wir diese Lebensgrundlage nur erhalten können, wenn wir die wahnwitzigen Versuche, uns abzuschotten, beenden. Weil uns andere Menschen, egal ob Diktatoren, Religionsführer oder SUV-VerkäuferInnen, weismachen wollen, dass genau das unser sicherheitssuchendes Hirn langfristig zufriedenstellen wird. Nein, wird es nicht. Weil uns im Individuellen die Verbundenheit durch soziale Nähe fehlt, im gesellschaftlichen Zusammenleben die Überzeugung, an einem Strang zu ziehen und auf globaler Ebene zunehmend die ökologische Nische schrumpft.
Urners Buch ist keine politische Analyse, sondern ein spannender Denkanstoß, wie wir alle als Individuen, als Akteure und Akteurinnen, auch in Wirtschaft und Politik uns emotional und doch rational in einer komplexer werdenden Welt positionieren können. Die Populisten und Diktatoren haben es bereits vorgemacht. Sie stärken gezielt ein Gefühl von Wir und geben ihren finsteren Absichten eine gemeinsame, einigende Erzählung. Zu diesem Aspekt hätte man im Buch gerne etwas mehr gelesen. Ob die Gegenstrategie eines positiven Narrativs da ausreicht? Dass das Private auch politisch ist, ist jedenfalls schon lange bekannt. Dass das Politische emotional ist und auch sein darf, dafür gibt es bislang, so legt es Maren Urner dar, noch zu wenig Bewusstsein und ebenso wenige geeignete politische Instrumente.
So argumentiert Maren Urner in ihrem Buch Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen. Es ist bei Drömer erschienen, hat 288 Seiten, kostet 22 Euro und Michael Mayer hat es für Andruck besprochen. Migration, pro-palästinensische Proteste an den Universitäten. Ein Kandidat, der wegen Schweigegeldzahlungen gegen eine Pornodarstellerin vor Gericht steht. Die USA erleben gerade einen langen Präsidentschaftswahlkampf, in den viele emotional aufgeladene Themen hineinspielen. Herausforderer Donald Trump verfolgt dabei seine bekannte Strategie von Polarisierung und Spaltung. Präsident Joe Biden versucht, sich als gemäßigten Politiker zu verkaufen, der den Dialog sucht und in seiner Amtszeit erstaunlich viel erreicht habe. Laut Umfragen kommt diese Botschaft allerdings nicht an. Die Politologin und Wahlstrategin Rachel Bitticofer empfiehlt der Demokratischen Partei in ihrem aktuellen Buch, den Gegner mit den eigenen Mitteln anzugreifen. Hit them where it hurts, heißt es. Auf Deutsch, trefft sie da, wo es weh tut. Christoph Drösser hat mit Rachel Bitticofer über ihr Buch gesprochen.
Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, war während der Präsidentschaft ihres Ehemanns vielen Anfeindungen ausgesetzt, teilweise aus der untersten Schublade. Und egal wie unterirdisch die Angriffe aus dem rechten Lager waren, sie verlor nie die Kontenance. Ihr Motto war »When they go low, we go high«. Zu Deutsch etwa, wenn sie an niedere Instinkte appellieren, behalten wir unseren Anstand. Rachel Bitticofer empfiehlt den Demokraten nun das Gegenteil.
What I say, and this is probably the perfect summary, is that when they go low, we gotta hit them where it hurts.
Hit them where it hurts, trefft sie da, wo es weh tut. So heißt ihr Buch. Die Demokraten um Joe Biden, sagt die Autorin, könnten im Wahljahr 2024 nur die Oberhand über die Republikaner behalten, wenn sie sich auf dasselbe niedrige Niveau begeben. Was das bedeutet, breitet sie in einer deftig geschriebenen Analyse aus. Sie mag darin Wörter benutzen, die im US-Fernsehen mit einem Pieps überdeckt würden, aber das schmutzigste Wort in der englischen Sprache, sagt Bitticofer am Anfang ihres Buchs, sei Politik. Genauer gesagt Politics, denn im Englischen gibt es zwei Wörter für das, was wir Politik nennen. Mit Policy werden die politischen Inhalte bezeichnet, die Parteiprogramme und Gesetzesvorhaben. Politics dagegen ist Wahlkampf, Postenschacher, Taktiererei. Ihr genereller Vorwurf an die Demokraten, sie versuchten, ihre Wählerinnen und Wähler mit Inhalten zu überzeugen und vernachlässigten den schmutzigen Teil des Geschäfts.
Sicher, die Demokraten sind sich einig über die progressiven Grundsätze, die in ihrem Programm stehen. Sie stehen für wichtige Werte wie Gleichberechtigung, faire Bezahlung und gerechte Steuern, öffentliche Bildung, allgemeine Krankenversicherung und Umweltschutz. Aber haben die Demokraten eine zentralisierte Wahlkampfstrategie, die nur das Ziel hat, politische Macht zu gewinnen? Nein. Das haben sie nicht. Während die Demokraten Dame spielen, spielen die Republikaner Schach.
Um das Wahlvolk zu erreichen, müsse man zunächst einmal die hehren Inhalte grob vereinfachen. Wenn Donald Trump auf dem Sprachniveau eines 9-Jährigen rede, dann werfe das zwar ein bezeichnendes Licht auf den Ex-Präsidenten, aber es sei auch unglaublich effektiv.
Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Gallup und des US-Bildungsministeriums liegt das Leseniveau von 54% der Amerikaner im Alter zwischen 16 und 74 unter dem der 6. Klasse. Mit anderen Worten, Trumps Sprache ist sogar einfacher als die Sprache der meisten Amerikaner. Sie ist simpel, direkt und verheerend überzeugend. Ich gestehe Donald Trump nicht viel zu, aber ob mit Absicht oder nicht, er nutzt die Sprache meisterhaft, um die Politik für eine Nation von Wählern zu vereinfachen, die an komplizierter Politik absolut desinteressiert sind.
Ein Erfolgsrezept der Republikaner ist das, was Rachel Bitticofer Negative Partisanship nennt, also negative Parteilichkeit. Anstatt die eigenen politischen Ideen anzupreisen, wird der Gegner verteufelt, lächerlich gemacht und als persönliche Bedrohung hingestellt. Zu diesem Mittel sollten die Demokraten auch greifen, meint die Autorin.
And unfortunately, Republicans have been using that for a long time to win swing elections here in America.
Die Republikaner benutzen dieses Mittel seit langem. Sie haben gemerkt, dass sie Wahlen in Swing States viel leichter gewinnen können, wenn sie den Leuten sagen, Demokraten sind Sozialisten, die aus euren Jungs Mädchen machen wollen, euch eure Waffen wegnehmen und so weiter. Das ist viel effektiver, als ihre eigene Politik zu verkaufen.
Idealerweise reduziere man die Wahlkampagne auf ein oder zwei Begriffe, mit denen man sich vom Gegner abgrenzt.
Die Demokraten müssen die mächtigsten F-Wörter in der amerikanischen Politik zurückerobern, indem sie sich selbst als Partei der Freiheit neu positionieren und die Republikaner als Partei des Faschismus. Wie genau nehmen die Republikaner uns die Freiheit weg? Das erzählen wir den Wählern gern im Detail. Wir haben nichts zu verbergen. Aber wir müssen zuerst die übergreifende Botschaft verkaufen. Immer und immer wieder.
Das Rezept habe bei den Zwischenwahlen 2022 schon ansatzweise funktioniert, sagt Bitticofer. Die fanden kurz nach dem Supreme Court-Urteil zur Abtreibung statt und die Demokraten konnten die Republikaner als diejenigen hinstellen, die Frauen die freie Selbstbestimmung über ihren Körper verwehrten. Die Autorin argumentiert für eine hemmungslose Schlammschlacht in den nächsten Monaten. Ist sie eine Zynikerin?
So it's not a cynical view at all. It's a reality view.
Das ist überhaupt keine zynische Sichtweise. Es ist eine realistische Sichtweise. Die Wählerschaft hier ist nicht dumm. Man kann sogar so klug sein, dass man eine Rakete rückwärts auf einer 30 Meter hohen Plattform landen lässt. Aber das bedeutet nicht, dass man zivilgesellschaftliches Wissen hat. Die Realität ist, dass durchschnittliche Amerikaner staatsbürgerliche Analphabeten sind.
Letztlich argumentiert Rachel Bitticofer, dass der Zweck die politischen Mittel heilige. Ihr Buch provoziert, weil sie das so deutlich ausspricht. Auch in Deutschland wird die negative Parteilichkeit praktiziert, etwa wenn die CSU die Grünen als Quell allen Übels hinstellt. In Buchform hat das aber noch kein Christsozialer aufgeschrieben. Die Autorin begründet ihr Rezept auch moralisch. Wenn die Demokraten nicht mit allen Mitteln auf Sieg setzen würden, dann drohe nicht nur der Verlust einer Wahl, sondern der Verlust der amerikanischen Demokratie.
Davor warnt Rachel Bitticofer in ihrem gemeinsam mit Aaron Murphy verfassten Buch Hit Them Where It Hurts – How to Save Democracy by Beating Republicans at Their Own Game. Es ist im US-amerikanischen Original bei Penguin Random House erschienen, erhältlich für $30. Die Bundesrepublik Deutschland wird in diesen Tagen gefeiert, weil sie 75 Jahre alt wird. Das ist jung im Vergleich mit unseren Nachbarländern. Wir Deutschen haben ziemlich lange gebraucht für den Weg zu einer stabilen Demokratie. Dabei spielt auch das Deutsche Kaiserreich eine Rolle. Es war vor dem Ersten Weltkrieg die größte Militärmacht Europas, wirtschaftlich nach den USA Nummer 2 in der Welt. In Wissenschaft und Forschung hatten die Deutschen sogar die Nase vorn. Von Supermacht spricht die Historikerin Katja Heuer deshalb auch. Sie hat jetzt, so der Untertitel, eine kurze Geschichte des Deutschen Kaiserreichs geschrieben, von der Vorgeschichte, die sie schon mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon beginnen lässt, über die Reichsgründung 1871 bis hin zum Untergang 1918. Unser Rezensent Michael Kuhlmann sagt, man merkt Katja Heuers Buch Im Kaiserreich an, dass die gebürtige Deutsche heute in Großbritannien arbeitet.
Noch ein Buch über das Kaiserreich, könnte man meinen. Aber Katja Heuers Im Kaiserreich füllt eine Lücke. Denn es bringt einen erfrischenden britischen Akzent mit. Zum einen mit seinem lesbaren Duktus und zum anderen, indem es auch von außen auf Deutschland blickt. Eine Kostprobe.
Während Bismarck der Gründervater war, wurde Angela Merkel liebevoll Mutti genannt. Es hat den Anschein, dass eine Nation, die so zersplittert und vielfältig, so von Trennung, Krieg und bitteren Erinnerungen gezeichnet ist, sich auf fast schon kindliche Weise nach Stabilität und Führung sehnt.
Damit ist der zentrale Name dieses Buches gefallen, Otto von Bismarck. Schonungslos schildert Katja Heuer, wie gerissen Bismarck auf die Reichsgründung hinarbeitete. Das preußisch dominierte Deutschland war sein Werk. Heuer schreibt:
Der Kanzler war vielleicht einer der geschicktesten Staatsmänner aller Zeiten. Und er begriff sehr wohl, wie fragil das sogenannte Konzert Europas im Jahr 1871 war. Eine neue Großmacht in seine Mitte einzuführen, war vergleichbar damit, ein Kind mit einer Trompete mitten in ein erstklassiges Sinfonieorchester zu setzen.
Den Vergleich könnte die Autorin weiterführen, aber sie weicht der Frage aus, ob das europäische Konzert letztlich nicht ohne die Laientrompete besser geklungen hätte. Deutschlands Einheit kommt hier wie eine Art unabwendbares Naturereignis daher. Immerhin stellt Katja Heuer klar, wie diametral viele Kräfte in diesem Reich noch lange auseinanderstrebten. Sie deutet auf das Ende der Monarchie 1918.
Das System zerfiel, weil es von Anfang an mit Mängeln behaftet und auf dem Fundament des Krieges, nicht der Zusammengehörigkeit, errichtet worden war. Der Erhalt der nationalen Einheit erforderte eine Konfliktdiät.
Auf deren Speisekarte stand die Unterdrückung von Katholiken und Sozialdemokraten, stand später eine Weltmachtpolitik, die sich international Feinde machte und die dabei enorme Ressourcen sinnlos verpulverte. So genau Heuer dies benennt, so überraschend ist der alternative Ansatz, den sie in Bismarcks Politik erkennt.
Die Saat der Demokratie und des wirtschaftlichen Wohlstands, die Bismarck gelegt hatte, hatten zum langsamen und zarten Aufkeimen einer anderen nationalen Vision für Deutschland geführt. Ein Land, das seine Identität und seinen Platz unter den Nationen der Welt über den Handel, Stabilität und Demokratie finden würde. Aber es sollte einen weiteren Krieg geben, bevor Deutschland seine gewaltsamen und militaristischen Anfänge abschütteln konnte.
Hier bekommt die Darstellung gerade noch die Kurve. Dergestalt an der Linie vom autoritär-imperialistischen Kaiserreich zur demokratisch bescheidenen Bundesrepublik zu ziehen, strapaziert die Geschichte doch arg. Denn die Bismarcksche Saat der Demokratie war so gesund wie ein verdorrter Nadelwald unter einer Borkenkäferattacke. Bismarcks Reichstag war nämlich nur ein Blockadeinstrument ohne eigene Gestaltungsmacht. Die Konsequenz blendet das Buch aus. Wie ein Parlament konstruktiv arbeitet, das haben die Deutschen im Kaiserreich nie lernen können. Deshalb waren sie damit in der Weimarer Republik hoffnungslos überfordert. Das Kaiserreich hinterließ in der politischen Kultur ein zweifelhaftes Erbe. Ein zweifelhaftes Erbe hinterließ schon Bismarck selbst, gerade in der Außenpolitik. Die Autorin stellt klar, dass nur er die komplizierte Balance aus Bündnissen und Absprachen beherrschen konnte. Und Bismarck selbst wusste, dass er irgendwann abtreten würde. Seinen absehbar überforderten Nachfolgern aber ein solches Werk zu hinterlassen, zeugte nicht eben von staatsmännischem Weitblick. Vor solchen Schlüssen schreckt Katja Heuer allerdings zurück. Immerhin, das Endresultat jener Überforderung bringt sie auf den Punkt.
Im Jahr 1914 hatte die Nation als wirtschaftliche und militärische Supermacht stolz dagestanden. Eine Nation herausragender Erfinder, Denker und Wissenschaftler mit weltweit führendem Lebensstandard. 4 Jahre danach lagen die Wirtschaft, das Militär und der eigene Ruf in Trümmern.
Der tragische Showdown im Juli 1914 hätte eine breitere Darstellung verdient. Insofern ist das Buch also in der Tat, wie der Untertitel sagt, eine kurze Geschichte des Kaiserreiches. Es eignet sich aber bestens als Einstiegslektüre. Wohl enthält die deutsche Übersetzung an ein paar Stellen Schnitzer. So wird manchmal der Konjunktiv falsch verwendet. Der Begriff Linienschiff für den im Krieg versenkten Passagierdampfer Lusitania ist ein falscher Terminus und an einer Stelle liest man schlicht schlechtes Deutsch. Dieser Satz zum Ende des Kaiserreiches ist darüber hinaus unverständlich.
SPD und USPD versuchten widerwillig, eine Art furchterregenden Geist zu kontrollieren, den sie schon längst aus der Flasche hätten lassen wollen.
Sei es drum, das ist schon die Geschichte des nächsten Deutschland, jener Weimarer Republik, die auch am vergifteten Erbe des Kaiserreiches zugrunde ging.
Katja Heuers Buch spielt erstmal im Kaiserreich. Untertitel: Eine kurze Geschichte 1871 bis 1918. Norbert Juraschitz hat es aus dem Englischen übersetzt, Verlag Hoffmann und Campe. 271 Seiten kosten 26 Euro. und Michael Kuhlmann hat es besprochen. Dieses Thema diskutieren wir hier in Deutschland derzeit meist unter der Fragestellung, wen aus welcher Krisenregion der Welt wir bei uns aufnehmen wollen. Der Literaturkritiker Uwe Wittstock lenkt mit seinem neuen Buch den Blick noch einmal auf eine noch gar nicht so lange zurückliegende Zeit, als viele Deutsche fliehen mussten vor dem Terror der Nationalsozialisten. Eine Anlaufstation vieler Intellektueller auf der Flucht während des Zweiten Weltkriegs war Südfrankreich, ihre Hoffnung, von dort aus rauskommen aus dem Krieg in Europa. Uwe Wittstock hat sein Buch Marseille 1940 die große Flucht der Literatur genannt. Tom Schimek hat es gelesen und historische Wegmarken besucht.
Der Gare Saint-Charles, der Hauptbahnhof von Marseille. Eine opulente Treppe führt herab zur Stadt. Oben zwei Löwen, unten zwei mächtige Skulpturen, den Kolonien Asiens und Afrikas gewidmet. Weltmacht Frankreich. Geradeaus der von Bäumen gesäumte Boulevard d'Athènes. Rückblende, 14. August 1940. Varian Fry, ein schlaksiger Journalist, 32 Jahre alt, trifft aus den USA ein.
Das Hotel Splendide ist gleich das erste große Gebäude auf der rechten Seite des Boulevard d'Athènes. Fry weiß, dass Frank Bohn dort wohnt, der Flüchtlingshelfer des Gewerkschaftsbundes. Schon deshalb möchte er ebenfalls dort unterkommen, doch leider ist kein Zimmer frei und er muss vorübergehend mit einem anderen Hotel Vorlieb nehmen.
Marseille ist voll von Geflüchteten.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front.
Die deutsche Wehrmacht hat den Norden Frankreichs überrannt. Uwe Wittstock schildert diesen kriegerischen Vormarsch und die gewaltige Fluchtbewegung, die er auslöst. Auch die Berliner Vorgeschichte aus dem Blickwinkel des Varian Fry, der dort 1935 als Korrespondent die Brutalität der Nazis auf den Straßen erlebt.
Ein geschichtlicher Sieg ist errungen. Frankreichs Armeen sind zerschlagen.
Am 14. Juni 1940 fällt Paris. Millionen von Menschen versuchen sich zu retten. Hinter der Wehrmacht rückt die Gestapo ein. Mit langen Listen von Hitlergegnern, die sie verhaften, verschleppen, ermorden will. Auch Fry hat eine Liste im Gepäck. 200 Namen, Dichterinnen, Politiker und Künstlerinnen, die er so schnell wie möglich außer Landes bringen will. Fry ist eine fürwahr faszinierende Figur, ein Intellektueller mit praktischen Talenten. In seinem Hotelzimmer eröffnet er ein Fluchthelferbüro, das ERC, das Emergency Rescue Committee. Er gibt sich 3 Wochen.
Varian Fry ist ins Hotel Splendide umgezogen, Zimmer 307. Die meisten, die zu ihm kommen, sind mit ihren Nerven und ihren Kräften am Ende. Sie haben Monate in Internierungslagern zugebracht, verstecken sich unter entsetzlichen Bedingungen in irgendeinem Schlupfwinkel, besitzen nur noch, was sie am Leib tragen und wissen nicht, wovon sie leben sollen.
Uwe Wittstock erzählt dieses umwälzende Jahr 1940 sehr plastisch und facettenreich. In vielen Strängen, die eine Art Kaleidoskop ergeben. Marseille liegt in der Zone des Vichy-Regimes, jenem französischen Rumpfstaat, der vom Gutdünken der Nazis abhängt. Juden leben auch hier besonders gefährlich. Die Gestapo fahndet nach allen missliebigen Geistern, nach Hannah Arendt, Heinrich Mann, Franz Werfel, Leon Feuchtwanger und vielen, vielen anderen. Sie sind in Lebensgefahr, viele haben keine Papiere, kein Geld, sitzen in der Falle. Fry sucht sich Helfer, stellt einen bunten Haufen zusammen. Mary Jane Gold etwa, reich, mutig, ein bisschen verrückt. Oder Albert Ermont, eigentlich Otto Albert Hirschmann, Berliner, Jude, bon vivant, ein brillanter Optimist.
Er nennt ihn Beamish, Strahlemann, und betraut ihn vor allem mit allerlei illegalen Aufgaben, von denen er als Repräsentant des ERC besser nichts wissen sollte. Hirschmann knüpft Kontakte zur Unterwelt der Stadt, besorgt falsche Pässe, wechselt Dollar auf dem Schwarzmarkt und beschafft Verstecke für besonders gefährdete Flüchtlinge.
Wittstock führt mitten hinein in dieses große Bangen, Warten, Hoffen, in die langen Schlangen vor den Konsulaten, etwa dem der Vereinigten Staaten von Amerika, die 1940 noch nicht Kriegspartei sind und offiziell wenig hilfsbereit. Die Geflüchteten warten nebenan im Café Pelican.
Es ist eine Art Nachrichtenbörse der Exilanten, die oft stundenlang bei einer einzigen Tasse Espresso auf der Terrasse unter der schattenspendenden Markise ausharren. Auch Walter Mehring traut sich gelegentlich hierher. Meist kreisen die Gespräche darum, welche Länder in Übersee großzügig bei der Vergabe von Einreisevisa sind. Neben China und Belgisch-Kongo stehen bei den Flüchtlingen mittlerweile auch Mexiko, Siam und Panama hoch im Kurs.
Der Autor macht diesen Nervenkrieg fühlbar. Ständig gilt es, Kontakte zu knüpfen, Schmiergeld zu beschaffen, Fahrkarten, Empfehlungsschreiben, Pässe und Visa, echte wie falsche. Menschen müssen aus Lagern geholt, neue Fluchtwege aufgetan und kundige Führer gefunden werden. Schlepper würde man heute vielleicht abschätzig sagen. Es ist nicht das erste Werk zu diesem Thema. Varian Fry selbst schrieb schon 1945 Surrender on Demand, Auslieferung auf Verlangen.
Und wie viele Menschen von der berühmten Liste des Komitees hast du in diesen 2 Monaten offiziell gerettet?
Viel zu wenige.
Es waren genau 11 Personen. 11 Personen, das war's.
Glaubst du, das weiß ich nicht?
Im vergangenen Jahr produzierte sogar der Streamingdienst Netflix eine Serie über den Fluchthelfer. Transatlantic.
Diese Leute haben schon genug durchgemacht. Niemand bricht irgendwelche Gesetze.
Das sind alles kriminelle Ausländer, Mr. Fry.
Nein, sie sind auf der Flucht.
Ist doch ein und dasselbe.
Der junge Fry hatte schon Republikanern im spanischen Bürgerkrieg zu helfen versucht. Aus seiner Zeit in Berlin weiß er, wozu Faschisten fähig sind. Er bleibt. Aus 3 Wochen werden 13 Monate.
Frys Entschluss steht rasch fest. Er wird Frankreich nicht verlassen, nur weil das State Department es wünscht. Wenn die Franzosen ihn loswerden wollen, sollen sie ihn doch einsperren oder abschieben. Freiwillig geht er nicht.
Bei allem Elend und Schrecken, das Buch macht Mut. Weil Menschen hier aufstehen gegen Willkür und Gewalt, trotz aller Widrigkeiten. Das Lesen fällt leicht, die Erzählstränge sind gekonnt verwoben. Wittstocks Stil ist eindringlich, manchmal fast zu flott. Er hat sich an den vielen Quellen üppig bedient, nennt sie aber im Nachwort. Es ist die Wiederentdeckung eines ewig wichtigen Themas.
Sagt Tom Schimek über Marseille 1940, die große Flucht der Literatur von Uwe Wittstock. Das Buch ist bei C.H. Beck erschienen, hat 351 Seiten und kostet 26 Euro.
Thank you.
In Frankreich lebt die größte jüdische Gemeinschaft Europas und die größte muslimische. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober und den darauf folgenden israelischen Angriffen auf Gaza sind die gesellschaftlichen Spannungen in Frankreich entsprechend hoch. Die Zahl antisemitischer Handlungen ist rasant gestiegen. Die Rabbinerin Delphine Orvilleur vertritt den liberalen Flügel von Frankreichs jüdischer Gemeinde. Sie hat sich mit ihren Büchern auch im Ausland einen Namen gemacht. Im jüngsten Essay zeichnet sie ein eindringliches und zugleich sehr persönliches Bild von der Stimmungslage jüdischer Französinnen und Franzosen. Das Buch ist bisher nur im französischen Original erschienen und heißt Comment ça va pas? Conversation après le 7 octobre. Ein mehrdeutiges Wortspiel. Es bedeutet ungefähr, geht es nicht gut? Gespräche nach dem 7. Oktober. Susanne Krause stellt es vor.
Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres ringt Delphine Orvilleur um die richtigen Worte. Anfangs habe sie vor lauter Entsetzen die Sprache verloren, gesteht die Rabbinerin ein. Dabei sei ihr die Sprache die einzige eigentlich unzerstörbare Heimat, eine Zufluchtsstätte in der Welt. Nun befindet sie, im Französischen vermöge kein Begriff auszudrücken, was sie, wie andere Jüdinnen und Juden, nach dem Angriff der Terrormiliz Hamas und dessen Folgen dem Nahostkrieg empfänden. So sucht Orvilleur ab Kapitel 1, Gespräch mit meinem Leid, betitelt ihr Heil im Jiddischen.
Euer Broch. So begann in meiner Kindheit oft ein Gespräch. Ein Erwachsener betrat den Raum, ein Verwandter, ein Großelternteil oder ein Freund der Familie. Er sah uns direkt in die Augen und ließ mit einem Seufzer diese magische Formel herausrutschen. Euer Broch. Diese drei Worte konnten für »Was für ein Scheißtag« stehen. Ebenso für »Es läuft gar nicht so schlecht, aber seien wir auf der Hut, das wird nicht andauern«. Es konnte bedeuten »Wie goldig ihr seid, ihr Kinder« oder »Ach, auch ihr werdet eines Tages alte Dummköpfe sein«. Es hing schlicht vom Kontext ab. Diese paar Silben karten alte Legenden mit sich, fast andächtig überliefert von Generation zu Generation. Das Bewusstsein von Verhängnis und der Pflicht, dies zu überleben. Die Erinnerung an Tragödien und die Weigerung, sich über sie definieren zu lassen.
10 Gespräche hat die Autorin aufgeschrieben, die sie seit dem Hamas-Überfall geführt hat. Sei es ganz real mit lebenden Personen, darunter ihre Kinder wie auch Rose, eine alte Dame, die fast vollständig gelähmt ist und nur mit einem Finger Buchstaben tippen kann, oder mit jenen, die ihr, wie Orvilleur schreibt, gut tun, wie manche arabischen Freunde. Seien es fiktive Gespräche, wie mit ihren längst verstorbenen Großeltern, mit der jüdischen Paranoia. Von letzterer zeugen auch Hilferufe von Personen, die sich an sie, die Rabbinerin, wenden.
Ich höre ihnen zu und verschweige natürlich meine eigenen Gespräche mit meinen quicklebendigen Kindern, mit meinen toten Großeltern. Ich erzähle nicht, dass die Polizei bei mir war und empfahl, einen Decknamen zu verwenden, wenn ich ein Taxi oder einen Tisch im Lokal bestelle. Ich spreche nicht vom neuen Spiel, das ich mit meinen Kindern spiele. Wir erfinden groteske Namen, um eine Reise zu buchen, eine Online-Bestellung aufzugeben. Häufig verdrehen wir Namen von Schriftstellern oder Schauspielern. In den letzten Wochen war ich im Taxi so Sylvia Stallone und Jean Wayne im japanischen Restaurant. Wir bevorzugen amerikanische Stars, am liebsten jene, die fähig sind, die Welt zu retten oder jedermann die Fresse zu polieren.
Das Thema Antisemitismus, dem Orvilleur schon frühere Werke widmete, ist ein Leitmotiv des neuen Essays. Ein zweites ist die Forderung nach mehr Empathie für alles Leid, das der jüdischen wie ebenso der palästinensischen Bevölkerung. Im letzten halben Jahr sei auch die Sprache aufgerüstet worden, zu einer Kriegssprache, konstatiert die Autorin. Dies aber vereitle einen konstruktiven Dialog.
Ich frage mich also, wie wir eine neue Sprache erfinden könnten, um zu sagen, es läuft falsch. Das sollen sich alle gegenseitig sagen und nicht nur der eigenen Gruppe. Ich halte mich an den früheren Generationen fest und an deren Versuchen, sich dank der Worte nach erlebten Katastrophen wieder aufzurichten. Ich denke an Stefan Zweig, der es vorzog, lieber zu sterben, als Zeuge einer Welt zu sein, in der es den Worten nicht gelänge, unser Überleben zu sichern. Ich frage mich meinerseits, wie wir die Worte retten und uns selbst retten können vor dem, was der Hass den einen und den anderen antut.
Um einen Anfang zu machen, rät die Rabbinerin, bei Gesprächen zu den blutigen Ereignissen in Nahost Sätze ohne ein Aber zu bilden, keinen Gegensatz aufzubauen, nicht Leid oder Fehlverhalten der einen gegen das der anderen aufzuwiegen. Diese Lektion in Sachen Menschlichkeit ist geeignet, um bei der Leserschaft einen Bewusstseinswandel anzustoßen, den Blick zu weiten für die in Nahost stattfindende Tragödie. Der persönliche Ton ist seit jeher ein Markenzeichen von Orvilleurs Texten. In Comment ça va pas? Nun enthüllt die Autorin ihr innerstes Seelenleben. Als Kerze in der Nacht bezeichnet die Zeitschrift Elle das Werk. Bei Le Point heißt es: Delphine Orvilleur bringt uns dazu, uns selbst in aller Klarsicht zu hinterfragen. Die Tageszeitung Le Monde schreibt: Ein Werk ganz in Schwarz, dazu gedacht, Schmerz und Wut in einen Weg der Resilienz zu verwandeln. Der Essay beginnt und endet mit je einem Gedicht, das am Anfang stammt von Mahmoud Darwish, dem bekanntesten palästinensischen Poeten, der Schlusstext vom israelischen Dichter Yehudah Amichai. Sie wollte die beiden Autoren miteinander in Dialog treten lassen, erklärt Delphine Orvilleur in einem Videoclip ihres Verlags.
Beide Gedichte sprechen von der Notwendigkeit, den anderen, Andersdenkenden in seine Gedanken einzubeziehen, an ihn als Mensch zu denken, ungeachtet des Konflikts, den wir erleben, ungeachtet aller Reibereien, ungeachtet des Gewichts der Geschichte, die jeder von uns auf seiner Schulter trägt.
Delphine Orvilleur im Beitrag von Susanne Krause. Comment ça va pas? Conversation après le 7 octobre heißt der Essay, erschienen bei den Editions Grasset, 160 Seiten zum Preis von 16 Euro. Im Herbst kommt die Übersetzung unter dem Titel Wie geht's bei Hansa Berlin heraus. Das war's für heute von Andruck. Nächste Woche machen wir eine kleine Pfingstpause. Am 27.05. sind wir wieder da mit Rezensionen zu politischer Literatur. Ich danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Dina Netz. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.